Gott mit uns in einem neuen weltlichen Jahr 2014. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Hat man sich Vorsätze genommen oder hat man es lieber nach Jahren schon mal gelassen? Und wie weit ist es her mit den Vorsätzen? Und ich habe euch ja in der letzten Predigt ein Büchlein schenken dürfen und zur Verfügung gestellt. Und wer es gelesen hat, der weiß, was es heißt. Und es hat mich sehr bewegt. Und hat mich persönlich auch sehr angesprochen und jedem geraten, vielleicht einmal diesen Bericht, der hier hinten steht. Möge Gott diese wahre und erschütternde Erzählung dazu gebrauchen, seine Kinder heute daran zu erinnern, was ein Christenleben bedeuten kann und fest und entschieden in der Antwort auf die Frage sein, vor wem sollte ich mich fürchten? Und wenn wir den Aufruf haben, auch jetzt in die Welt zu schauen, dass heute die Christenverfolgung zahlenmäßig größer ist als im Mittelalter. Ich habe es noch nicht glauben können. Und vor Jahren hat man das Open Doors bewiesen, dass heute zahlenmäßig die Christenverfolgung größer ist als im Mittelalter. Können wir vorstellen, in welchem gesegneten Land wir leben und dass wir Zeit haben, hier auch die Möglichkeiten auszunutzen, die der Herr uns zur Verfügung stellt, um damit umzugehen. Geschichten und Berichte bleiben uns am längsten erhalten, manch anderes ist bald wieder vergessen. Und so möchte ich euch mitnehmen, ich weiß nicht, ob die meisten schon mal fliegen konnten, durften, nicht nur vom Stuhl sondern oder von der Schule, sondern richtig im Flugzeug mal saßen. Und nicht in einem Jet, der dann so einen Schleudersitz hat, sondern einen normalen Flugzeug. Wenn du da einsteigst und dann so Menschenmassen, 200, 300, 400 Menschen da so eng nebeneinander sitzen siehst und das dann über 10 Stunden und so, dann wird es einem schon angenehm dabei. Und Frage, wenn man so im Flieger sitzt, zum Massenflieger, und wenn die Turbulenzen kommen, dann kommt als erstes das Zeichen anschnallen. Und wenn es dann heftiger wird, wenn man es erlebt hat, dann hören die Stewardessen auf, Getränke zu verteilen. Dann schnallen sie sich selbst sogar an. Und wenn es dann noch heftiger wird, dass die Flieger, die Flügel sich dann schon so richtig schwingen und bewegen, dann wird es manch einem dann schon ein bisschen übel. Und der Geruch verändert sich. Und wenn es dann noch heftiger wird, dann fangen an, Menschen auf einmal zu beten. Und dann merkt man das. Aber was macht der Pilot sicher nicht? Aussteigen. Da kann es kommen, wie es mag. Aber eins macht er sicher nicht. Aussteigen. Warum steigst du und ich im Leben öfters aus? Warum wollen wir aussteigen? Warum wollen wir das Flugzeug verlassen? Warum wollen wir einfach sagen, ich mag nimmer? Im Flieger, der Pilot, die Stewardess, auch die Insassen, die steigen nicht aus. Macht es eine Bruchlandung oder kommt es an, das Flugzeug? Mal so, mal so. Aber eins kann nicht sein, aussteigen. Ich habe heute gewählt ein Thema, was zur Jahreswende passt und auch uns nahegehen kann, Bereinigung der Vergangenheit. Ein gewagtes Thema, aber ich denke doch mal auch nötig. Wenn die Gemeinde wächst, und verzeiht es mir, wenn ich oft so ins Fettnäpfchen tappe, aber man, es passt zu einem manchmal, aber ich nehme es auch an und verzeiht es mir vorneweg. Aber Bereinigung der Vergangenheit, ich denke, dass jeder es nötig hat und dass wir damit umgehen lernen müssen auch. Einer meiner besonderen Texte steht in Johannes Kapitel 8. Und ab Vers 2, Jesus und die Ehebrecherin. Ich denke, dass uns schon mal bewusst sein sollte im Jahr 2014. Wer hat denn gedacht, 2000 oder 1999, dass wo 2000 geworden ist, zu einer des 12., dass es noch 2014 gibt? Ich dachte, ein paar Jährchen kann schon noch gehen, aber der Herr kommt wieder. Und warum geht es denn immer noch so lange? Und wenn die Jahre so vergehen, merken wir doch, wie sich auch wir Menschen uns verändern. Ich bin nicht mehr derselbe, der vor 30 Jahren war. Ich bin nicht mehr derselbe, der vor 10 Jahren war. Und der mit mir mehr zu tun hat, der weiß, dass man sich über viele Dinge verändern kann. Ist es das Umfeld, der Arbeitsplatz, ist es die Familie, ist es der Glauben, ist es eine Sinneswandlung, ist es eine spontane Erfahrung? Aber ich denke, dass wir jeder eine Last mitzutragen hat. Und jeder Dinge hat, die man auch nicht öffentlich aussprechen muss oder soll. Aber trotzdem sollten wir darüber mal nachdenken, Bereinigung der Vergangenheit aufzuarbeiten. Und in Johannes Kapitel 8, Abvers 2, frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die am Ehebruch ergriffen worden war, und stellte sie in der Mitte. Und sie sagten zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesu bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihm: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren. Und er wurde allein gelassen und mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand. Herr, Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Diesen letzten Satz, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr, ist für mich der schwerste. Denn wenn du etwas tust, und du kannst nichts lassen, ob es einfache Dinge sind, wenn die Frauen Schokolade brauchen, weil es halt eben, die Nervennahrung ist oder gut schmeckt, oder ob der Mann irgendein Hobby hat und das kann auch so viel kosten oder was ist, das muss unbedingt sein. Wir reden gar nicht von anderen Dingen. Sitzen wir alle im gleichen Boot. Und wenn der Herr uns sagt, geh hin und tue es nicht mehr, dann ist es etwas Bewusstes. Wenn du etwas tust und du weißt nicht, um was es geht, was ist dann? Aber wenn du etwas bewusst tust auf wiederholten Male, dann ist es Vorsatz. So gibt es auch bei der Polizei. Wenn sie sagt, du darfst nicht mehr fahren und tust es, was ist dann? Eine Straftat, kein Delikt nicht mehr. Vorsätzlich. Und so ist es auch, wenn wir oft in einem Bibelkreis oder auch in der Bibelschule jemand gesagt habe: Sei dir bewusst, umso mehr du weißt, umso mehr Verantwortung hast du. Umso mehr du von der Schrift weißt, um was es im Leben geht und es nicht tust, was ist es dann? Sünde. Dann sei dir bewusst, wenn du anfängst, den Glaubensweg zu gehen und bewusst weißt, um was es geht, dann kannst du nicht mehr spielen im Leben. Dann musst du bewusst darauf Acht haben, um was es geht. Ich möchte noch was einfließen lassen. Wenn der Alltag und du im Geschäftsleben, im Berufsleben, im Arbeitsleben, im Schulleben, egal wo du stehst, in der Ausbildung, schon sehr lustig immer zugeht, oder? Wie fühlen wir uns, wenn wir zurückdenken, 2013 war das ein einfaches Jahr, so locker, lapidar, dahinlebend, wie Gesundheit, wie es mit der Ausbildung, Entscheidung, wie es mit den Patienten, wird immer leichter. Psst. Und wie es einem so geht. Und so ist auch im Arbeitsleben der Druck, in Konzernen, wird auch immer weniger wahrscheinlich, unter Notendruck und so weiter. Wie schau mal so zurück, denkt man nur 10 Jahre, 5 Jahre, 2 Jahre, 1 Jahr zurück. Ist es da nicht besonders für uns nötig, dass wir am Sabbat hier uns versammeln, vielleicht auch in Anführungsstrichen, bitte nicht, versteht es nicht miss, eine etwas konservative Veranstaltung haben. Wenn die ganze Woche schon liberal läuft, High Life, du hörst Musik, du kannst was anschauen, du gehst in die Tankstelle und siehst alles, was so wunderbar ist. Du erlebst am Arbeitsplatz nur immer so ein bisschen, ein bisschen da. Ja, willst du es am Sabbat auch noch haben? Wohlfühl-Churches, Schlagzeug-Disco. Das angeblich einziges Instrument, was noch in der Bibel zu finden ist, wäre das Schlagzeug heute. Also nur als Beispiel. Brauchen wir das? Ihr müsst nicht meinen, dass ich immer hier reingehe und nur mir es gut geht und so Überflieger bin und so locker, flockig dahin lebe. Wenn man so am Sabbat früh du reinkommst und du mal richtig so eine Woche hinter dir hast, wisst ihr, wie froh ich bin, hinterher von Gott gesegnet geradeaus wieder gehen zu können? Weiß nicht, ob ich jemand schon was erleben durfte. Dass du in die Gemeinde kamst und hast gesagt, na soll ich überhaupt in die Gemeinde gehen? Ich als Christkram, missmutig und sonstiges, heute geht es mir mal wieder richtig so, nicht so besonders gut. Und so gehst du in die Gemeinde und durch die Lektion, was sehr wichtig ist und bedankbar, dass in Wolfratshausen Lektion nicht nur eine halbe Stunde ist, trotzdem soll man die Uhr nicht vergessen. Und nach der Predigt, nach Gemeinschaft, und nach manch einer Veranstaltung wieder rausgehen zu dürfen und sagen, Herr, danke, dass du mich wieder aufgerichtet hast. Also am Montag und am Sonntag wieder als Stehaufmännchen dastehen dürfen und sagen, Gott mit uns. Ist es nicht Gnade? Und deshalb versteht's, Geschwister, auch wenn am Sabbat manches alles so in Anführungsstrichen heilig ausschaut. Aber ich bin froh drum. Denn der Alltag zieht so manchmal einem so richtig schön runter. Kennst du das? Kennen wir das alles? Ich kenn's. Und wenn der Alltag einen so richtig mitnimmt, da bin ich Gott dankbar, dass wir hier in Wolfratshausen eine etwas, vielleicht konservative, in Anführungsstrichen, nach außen schauend heiligere Versammlung haben, was aber nicht so gemeint ist. Bitte nicht missverstehen. Sondern miteinander im Glauben vorangehen, sich gegenseitig ergänzen, hilft uns wohl, im Glauben lernen zu stehen und voranzugehen. Bereinigung der Vergangenheit, auch ein Abschnitt, was sagt Jesus über die Folgen der Sünde? In Johannes Kapitel 8, ab Vers 34. Die Elberfelder Übersetzung. In Johannes Kapitel 8, ab Vers 34 steht: Wahrlich, wahrlich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Hause, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werde er wirklich frei sein. Was sagt Jesus hier über die Folgen von Sünde? Wie äußert sich diese Gefangenschaft? Wenn wir in Sünde verhaftet sind, kennen wir dann etwas von Gebetserhörung? Haben wir dann Heilsgewissheit? Wenn sie Sünde und wir sie nicht loslassen können, uns so richtig runterholt, so richtig runterzieht, haben wir dann inneren Frieden noch? Können wir dann einschlafen gut nachts? Oder wachen wir dann um 2, 3 in der Früh auf um 4 und sagen, und so wälzen uns im Bett rum und sagen, na, war es wieder mal wunderbar. Und haben wir dann auch Unfrieden mit anderen Menschen? Wie können wir damit zurechtkommen? Doch habe ich eine Mitarbeiterin erlebt, die war so richtig zwider. Die war so mal wieder richtig wunderbar. Ich habe es ja einfach, ich kann dann einfach Baustellen rausfahren, vom Büro weg, was soll mir passieren? Ich habe sie dann mal angerufen und gesagt, eigentlich, was war eigentlich, was ist eigentlich los? Weil ich sage, was? Und dann hat sie mir erzählt, was war. habe gemerkt, wie manch man einfach getrieben wird. Wenn man jemand auf die Füße steigt und wenn jemand dann einfach so pikiert ist und gar keinen Ausgleich nicht hat, wo soll dann die Person mit ihrem Frust hin? Klar, das Arbeitsfeld ist das Längste, wo man zusammen ist und dann untereinander. Und was für ein Krieg manchmal da herrscht. Und man merkt es einfach so. Geschwister, wie nötig ist es, einen Ausgleich zu haben? Und was haben wir als Christen denn als besonderes Vorrecht? Gut, man kann auch miteinander Sport haben, Tiere haben, Haus bauen, wunderbar, das merke ich oft. Während des Hausbaus ist oft so viel Frieden in der Ehe. Wunderbar. Aber wenn es dann zum Ende zugeht und die Außenanlage losgeht und der Maler kommt und der Fliesenleger, uiuiui, auf einmal zwickt was. Und was ist das? Das Geld. Nachfinanzieren. Und spätestens, wenn der Einzug war und alles erledigt ist, dann zeigt sich's, ob die Ehe hält. Denn währenddem, warum? Fliesen aussuchen, gemeinsam Farbe und sonstiges, ist doch schön, hat man gemeinsames Thema, gemeinsame Diskussion, da läuft es meistens noch geradeaus. Aber wenn es dann heißt, du hast eine Steckdose zu viel und die Küche hat zu viel gekostet und die Vorhänge und das und jenes und so weiter, ui, dann ging es auf einmal los. Man braucht nicht ein Seelsorger oder Psychologe sein und merkt es auf manch einer Baustelle, wie es dann immer zugeht. Man muss sich dann oft außen vor halten. Aber haben wir nicht etwas als Christen mehr als andere? No? Was könnte es sein? Ist nicht der Glauben mehr als gemeinsam Sport? Ist der Glauben nicht mehr als Tiere? Wenn der Fifi raus will in der Früh, dann müssen sie raus. Und wenn der Fifi geht, dann muss doch der andere fragen, um was es geht, auch wenn Totenstille herrscht. Dann funktioniert es doch. Wie Tiere oft auf einmal wieder beide zusammenbringen können. Na, lustig. Aber ist der Glauben nicht mehr einen Halt? Wann wird es dazu? Kann ich der Glaube auch helfen, die Vergangenheit 2013 aufzuarbeiten? Wie gehen wir damit um? Nicht genau das, was nötig ist? Wen haben wir denn in der Bibel, der trotzdem von Gott als Beispiel oft genannt wird, Glauben zu stehen und ein Glaubensvater ist, aber hat so richtig krachen lassen? Wer könnte es denn sein? Unser David, der als Beispiel ist, in dem Psalm 51 geht es von die ganze Geschichte. In dem Vers 2, im Psalm 51, wo er steht, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zur Bathseba eingegangen war, was ist passiert? Wie kann es sein, ein Mann Gottes, und der eine nackte Frau baden sieht, dann verführt wird, mit ihr schläft, ein Kind kommt, und dann setzt er noch eins obendrauf, dass er den Mann noch auf die Seite bringen lässt, umbringen lässt, an vorderster Front. Hätte nicht schon gereicht, eines. Muss er auch einen Mord noch verursachen. Und dann das. Im Psalm 51, Abvers 3. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinen Reden, rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit. Im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Hyssop und ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freuden deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die von dir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. In den Anfangsversen, zu welcher wichtigen Einsicht kommt denn David? Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Warum ist diese Einsicht für die Vergebung so wichtig? Bevor ich Vergebung erlangen kann vom Herrn, was muss denn kommen? Die Einsicht. Etwas leichter zu verstehen ist, wann verändert sich etwas bei einem Süchtigen? Egal ob hier oder hier oder hier oder hier. Du kannst jede Sucht nehmen. Was nützt es, wenn der Co-Abhängige dem Süchtigen immer versteckt und versucht, dass man es nicht mehr merkt und sieht, was bringt das? Deshalb ist er ja co-abhängig. Wann merkt der Alkoholiker, dass was gehen muss? Erst wenn er selbst in der Gosse ganz unten sitzt und merkt, ich bin ja der. Nicht, weil die anderen mir die Flasche gereicht haben, weil die anderen es verursacht haben, weil die Kollegen in der Winterpause mich zum Alkohol verleihen, weil die, weil der, weil das, weil. Hat es dann was gebracht? Erst wenn was kommt? Die persönliche Einsicht. Und so kam David auch zu dieser persönlichen Einsicht. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach deiner Größe, deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Was heißt es? Wo es dann passiert ist, hat er das kleine Zwackerl gesehen. Was kann das Kind dafür, dass der Strawuzzi sowas gemacht hat? Aber er sieht es ja ständig für sich. Die Leute schneiden ihn. Und was für eine Geschichte hat sich nach sich gezogen, dass er in Schmach und Schande ausziehen musste und was alles war. Und als er die Sünde erkannt hat, welcher Schritt folgt der Sündenerkenntnis? Gegen dich im Vers 6. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinen Reden, rein erfunden in deinem Richten. Warum ist das Bekennen der Sünden nötig? Gott Recht zu geben. Denn Satan verklagt uns. Satan sagt, der hat doch das alles gemacht. Durch unser Bekenntnis geben wir Jesu die Möglichkeit, uns zu verteidigen. Wenn ich es bekenne, kann Jesus für uns eintreten. Nur das namentliche Bekenntnis schafft Erleichterung des Gewissens. Wenn man oft etwas angestellt hat, und als Kind, müssen wir gar nicht heute erwähnen, aber als Kind, und wir haben dann oft gezwickt und gezwackt, was sind unsere lieben Kinder, wenn man irgendwas so, nicht so Positives gemacht hat, dann muss es dann der Mama beichten oder dem Papa. Ist das einfach? Wenn man Spach gesprungen bist, meine Mutter hat ja gesagt, sie hat ja schon gewusst, wenn ich weg bin, von fünfmal einmal passiert sicher was. Konntest du die Uhr nachstellen, warum auch immer. Aber ich war halt eben ihr Sohn. Und als ich wieder kam, hat es schon gedauert, bis man dann so und das Loch in der Hose und aber es hat dann schon mit der Zeit wehgetan. Man muss dann schon irgendwo hingehen, weil es zwickt dann schon so eine Schnittwunde unterm Knie und du bewegst das Knie, dann bist du schon angehumpelt. Und weil sie mich schon anhumpeln sah, bei uns gibt es einen langen Gartenweg darauf zu, und wo sie dann sah, dass ich da angehumpelt gekommen bin, hat sie schon gewusst, was wieder war. Aber als dann ich den Fehler ihr gesagt habe und sie mich in die Arme genommen hat und mir ins Krankenhaus gefahren ist, dann war das Eis gebrochen. Mama hilft. Als ich dann so 4-5 Mal genäht worden bin und wieder rauskam und es kam so, dass sogar manchmal der Arzt sagt, na, sind Sie schon wieder da? Dann sagt er, aber es war halt immer so. Und ist doch schön, wenn die Mama einen dann herzt und mit einem dann angenommen hat. Und ist es nicht genauso? Wenn wir unsere Sünden bekennen und das Eis bricht, dieser Schritt, dieser erste Schritt, auf einem zuzugehen und sagen, verzeih, bitte, vergib mir. Wenn man heute früh im Bad war und es hat wieder mal so pressiert, man hat sich dann so gegenseitig angeblökt oder dumm angeguckt, weil irgendwas wieder war, oder das Frühstück oder irgendwas war halt wieder mal. Kleine Füchse verderben oft mehr den Weinberg als was Großes. Was wäre dazu, wenn wir heute beim Heimfahren oder zu Hause sagen würden, hallo Schatz, verzeih mir. Auch wenn der andere schuld ist. Aber wenn der andere verkehrt kommt, der hat zuerst mir auf die Füße gestiegen und der hat die Zahnpasta nicht richtig hingestellt und der hat den Klodeckel nicht zugemacht und die Schuhe waren nicht geputzt und das Auto war wieder nicht und dies und jenes. Und trotzdem zu sagen, hallo Schatz, verzeih mir, dass ich verkehrt mich verhalten habe. Von Gott erwarten wir Sündenvergebung. Wir können jetzt David Beispiel nehmen, wie es ihm gegangen ist, aber selbst, na ich doch nicht. Die anderen müssen doch zuerst. Nicht immer einfach. Nur das namentliche Bekenntnis schafft Erleichterung des Gewissens. Und was folgt dem Sündenbekenntnis? Im Vers 9, entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Inwieweit ist Vergebung eine Reinigung? Inwieweit, wenn wir vergeben, ist auch eine Reinigung. Und dieses Durchbruch, wenn das Eis bricht und wenn dann der erste Schritt getan ist, wie oft merkt man dann, ist es doch einfach auch eine Erleichterung. Wenn so eine Last von einem fällt, du hast was verraten, hast was gesagt, nicht was man nicht sagen sollte. Nicht alles ist bestimmt für jeden Mann. Manchmal ist gut, auch eine Vertrauensperson zu haben. Und eins, Geschwister, wenn wir auch anmerken, wenn ich erwarte, dass jemand eine Vertrauensperson ist und ich mit ihm was austauschen kann, dann muss auch ich eine sein, die etwas für sich behalten kann. Denn nicht alles ist für jedermann bestimmt. Und oft ist gut, dass wir auch miteinander darüber beten können und sich austauschen kann. Aber man soll selbst auch eine Vertrauensperson dann sein. Wie weit geht diese Reinigung, um die David hier gebeten hat, im Vers 12? Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Er hat es erkannt, er hat es bereut, er hat es Gott vorgelegt und dann nicht nur Tilgung der Schuld, sondern auch Reinigung des Lebens. Was meint David mit dem neuen Herzen und dem beständigen Geist? Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, denn dein Geist, deine Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Und was ergibt sich für David aus der Tatsache, dass Gott ihn all diese Bitten erfüllt hat? Im Vers 15: Lehren will ich von mir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu mir umkehren. wenn ich erkenne und die Sündenlast bei Jesus leiden lassen kann, dort lassen kann, dann kann ich auch davon Zeugnis ablegen. Momentan ist ja nicht die Zeit, und vielleicht, wenn das Wetter so ist, kann man doch auch auf den Berg gehen, aber ansonsten im Winter sollte man nicht darauf laufen. Aber wenn wir einen Rucksack mit auf den Berg nehmen, wenn so Kinder fragen würde, was soll denn alles im Rucksack drin sein? Aber wenn das schon richtig schwer ist, man geht da hinauf und man macht dann oben die Brotzeit, den Müll soll man schon wieder mitnehmen, nicht missverstehen. Aber die Last, wo bleibt die? Na gut, ja, da schmeckt es von einem, nicht mich anschauen unbedingt dabei, aber die Last darum auch. Bei mir schmeckt es immer gut, da hast du schon recht. Also Essen ist immer was Schönes, aber gut. Wenn man die Last auf den Berg lässt, ist nicht ähnlich zu sehen, die Last auch bei Gott zu lassen. Wie oft erwischen wir uns, und wenn wir darum beten und sagen, lieber Herr, verzeih mir, uns abzugeben, dass wir das ganze Backerl wieder mitnehmen. Wir lassen es gar nicht bei ihm. Sind wir überhaupt noch bereit, loszulassen? Wenn ich ein Problem habe und es Gott vorlege und nicht bei ihm lasse und den Rucksack wieder mitnehme, dann habe ich es ja wieder. Versteht ihr, um was es dabei symbolisch geht? Bin ich überhaupt bereit, das Leben anzunehmen? Bin ich bereit zu sagen, wenn wir ein Glas hinstellen und es wäre halb voll, sagt der andere, es ist halb leer. Was würdest du sagen, wenn ein Glas hier steht, in der Mitte wird der Wasserspiegel sein? Bist du ein Typ, der sagt immer halb leer oder halb voll? Na, tu schon. Ja, aber versteht ihr, um was es geht? Bist du ein Typus Mensch, der immer nur sagt, wenn er so einen Mittelpegel sieht, ist es halb leer, was bringt es mir? Oder bist du jemand, der sagt, hier ist halb voll, ich nehme es an? Sind wir bereit, heute das Leben auch anzunehmen? Oder suche ich das? Und wenn einem mal wirklich Probleme damit hat, würde ich einladen, mitzukommen, so Südamerika, Afrika, Fernost, mal nur mitkommen. Ob über Adra oder L'Espérance oder im Mason Discovery, wo wir unterwegs waren, einfach dabei zu sein. Da siehst du krass etwas. Da kannst du einen neuen Jeep für 50.000, 60.000 Euro auf der Straße fahren sehen in Afrika und siehst am Straßenrand eine Frau flennend sitzen in ihrem Dreck und daneben kreischt ein Kind. Das gibt's, ohne Problem. Wie gehst du mit sowas um? Ich durfte ja 3 Monate in Uganda sein und da war ganz selbstverständlich, das Wasser abzukochen. Die Kinder haben das Wasser auf Kanister von weit her geholt, muss abgekocht werden, wieder gekühlt, so blieb man 1-2 Tage stehen. Aber unabgekochtes Wasser hast du lieber nicht getrunken. Das war schlecht gegangen. Selbst denen. Und wir machen den Wasserhahn auf? Ganz normal, jeden dritten Tag Wasser, Strom am Abend abgestellt. Gab es gerade Strom nicht. War halt eben so. Wenn bei dir was nicht funktioniert, der Strom geht nicht, was ist dann? Haben wir Frust? Ja, entschuldigt. Das Auto hat da gar keiner gehabt. Da kam so ein lustiger Bus, wo in einem VW-Bus 20 Leute drin sitzen, 18 bis 20, passen da schon rein. Man fragt nicht mit 4 Bänken, wie sowas geht. Und Geschwister, um was, wie sehen wir das? Kann es sein, dass der Mensch durch die Gewohnheit, die wir haben, dann Probleme sieht, die manche andere gar nicht haben? Und eins, wer hat mehr gelacht? Die, die Wasser abkochen mussten und keinen Strom nicht hatten, oder wir Europäer, die hier im gemachten Nest sitzen? Wer meint, wer kann mehr lachen im Alltag? Du glaubst es nicht. Aber fahr hin, schau das an. Schau das selber an. Ruanda, Äthiopien, Zimbabwe, kannst auch Bolivien nehmen, Peru und so weiter. Krasse Gegensätze, aber frag nicht, wer mehr lacht. Wie viele Menschen haben nach einer Aussage im 1. Johannes die Vergebung Gottes nötig? Lass uns 1. Johannes aufschlagen. Erst Johannes, Kapitel 1. Ab ab Vers 8. 1. Johannes, Kapitel 1, ab Vers 8 steht: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Was ist, wenn wir unsere Sünden leugnen? Was passiert dann? Geben wir nicht dann erst recht Satan die Ehre? Und was ist dann das Gegensatz dazu? Was verspricht uns Gott, wenn wir unsere Sünden bekennen? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Können wir das bezeugen, Geschwister? Wir wollen keine theoretischen Glauben haben. Wir wollen keine Form-Adventisten-Christen sein. Brauchen wir nicht. Und spätestens, wenn es einmal so weit kommt, ich habe es in der Lektion gesagt, als da draußen die Panzer oder Soldaten auf- und abmarschieren und jeder rausgeht, einen dann einkassiert, dann zeigt sich die Spreu vom Weizen. Und gerade heute passend, das hast du aufgerufen, von Open Doors zum Beispiel auch als Adventisten und auch weltweit anderweitig, wenn hier eine Mahnwache stattfinden sollte, frage ich uns, du kennst die Frage vielleicht, wie wäre die Sabbat-Anfangsandacht, wenn der Papa am Sabbat die Predigt hält und nicht weiß, ob er mal zurückkommt oder nicht? Gibt es sowas? Wenn der Nordkorea im Sudan als Christ, muss immer Adventist sein, einen Gottesdienst besuchst und die Predigt als Verantwortlicher hältst, 7 Jahre Arbeitslager. Wenn die 4- bis 8- bis 10-jährigen Kinder zu Hause sitzen am Freitagabend und mit dem Eltern Andacht machen und nicht mehr wissen, ob der Papa am Sabbat von der Predigt zurückkommt, meinst du, die würden da rumzappeln? Und Live-Lieder singen und davonlaufen und sagen, Eltern, hier, ihr könnt mich mal. Was wäre das für eine Predigt? Was wäre das für eine Andacht? Wenn wir nicht wüssten, ob wir heil da rauskämen und draußen abgefangen worden würden, werden würden, wie wäre dann unser Abschlussgebet, Geschwister? Ihr könnt mich richtig verrückt halten, aber das gibt's. Lies die Berichte Open Doors. Internet oder sonst wo, kann es euch zur Verfügung stellen. Wenn der Papa eine Predigt am Sabbatvormittag hält und die Gestapo kommt, wird er mitgenommen bis zu 7 Jahre Arbeitslager. Punkt. Kommt nicht mehr nach Hause. Dann ist das Kind 17, ist das Kind 15. Und jetzt? Da gibt es keine Sozialversicherung nicht. Da gibt es keine Rente oder irgendwas anderes. Arbeitsamt, Arbeitslosen nicht. Das ist so. Da muss die Frau mit 4, mit 2, mit 8, mit 6 Kindern durchkommen. Wie? Und wir haben Stress, oder? Haben wir Stress? Haben wir Probleme, das Leben anzunehmen? Haben wir Probleme, heute Mittag dem Ehemann, den Kindern, die Kinder, den Eltern Entschuldigung zu sagen? Haben wir Probleme, miteinander in der Gemeinde zurechtzufinden, weil irgendwas nicht so gelaufen ist bei der Gemeindewahl, weil irgendwas mit dem Geld nicht passt oder weil irgendwo der Umbau oder weil irgendwas so ist, wie es nicht ist? Könnt ihr mich ruhig steinigen, aber Geschwister, das ist doch Alltag. Um was geht's eigentlich? Wir wollen vom Herrn Sündenvergebung erlangen, aber treten mit den Füßen, die so groß sind, unsere Schuhe so. Was machen wir? Epheser 4, Vers 32. Epheser, Kapitel 4, Vers 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Also den Satz sollte man schon anstreichen, oder? Was steht hier? Seid aber zueinander, nicht nur ich bezogen. Ich will haben, dass jemand zu mir gütig ist, ich will haben, dass jemand zu mir lieb ist, oder das ist doch nett. Aber was steht da? Epheser Kapitel 4, Vers 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ich habe jemand gefragt, der vor kurzem mich besucht hat, oder meine Kinder besucht hat, warum nicht mehr nach Wolfratshausen kommt. Habe einen Satz hingerieben bekommen. Selbst wenn sogar ihr Vater sie bitten würde, würde sie nicht mehr nach Wolfratshausen kommen. Es war kurz vor Weihnachten. Was ist los, Geschwister? Kann es etwas geben, was so wichtig ist und so prägnant ist, dass zwischen Menschen stehen kann, um nicht mehr in diese Gemeinde zu kommen? Ja, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Wie sollen wir einander vergeben? Was steht hier geschrieben? Was heißt das konkret? So wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wie wirkt es auf unser Leben aus, wenn wir das nicht tun? Müssen wir uns wundern, und das sage ich oft meinen Kunden. Ich sage oft zu meinen Kunden, wo ich sage, ihr müsst euch nicht wundern, wenn eure Auftraggeber zu euch so umgehen, wenn ihr, mein lieber Kunde, mit uns so umgeht. Wenn das hier so Praxis geworden ist, dann müssen Sie nicht wundern, meine Baufirmen, für die ich arbeite, dass Ihre Kunden mit denen so umgehen. Aber das mögen Sie auch nicht. Dann habe ich gesagt, hallo, warum geht es denn mit uns so um? Und macht dasselbe mit uns. Dann könnt ihr euch jeden Tag eine Geschichte erzählen. Als Kindes, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Kennen wir das, Kinder? Ich meine, du bist doch kein Kind nicht mehr. Aber Kinder. Ach, großes Kind, okay. Was du nicht willst, dass man dir zufügt, das soll auch keine andere, mal keinen anderen zu. Aber wie läuft es? Gibt es Grenzen für diese Vergebung, die wir da erwarten? Geschwister, versuch immer es symbolisch darzustellen. Und diese Ecke in der Gemeinde mag ich immer gern hier. Was zeigt diese Ecke? Habt ihr es aufgepasst? Wo ist unser gemeinsam definierbares Ziel? Auch für 2014, Geschwister. Haben wir als Adventisten, als Christen noch ein gemeinsam definierbares Ziel? Wenn wir einen Zettel austeilen würden, würde jeder draufschreiben, wo ist dein und mein gemeinsam definierbares Ziel? Was schreiben wir da drauf? 1 × 1 = 3, oder? Ja, auf geht's. Ich möchte dich hören. Nach in Wolfratshausen 40, 50 Predigten, irgendwas muss einmal hängen geblieben sein. Haben wir noch ein gemeinsam definierbares Ziel? Die neue Erde, das himmlische Jerusalem. Und wenn das so ist, wenn alle hier 50 Vertreter hier sitzen, das draufschreiben, dann gibt es eine Ausrichtung, Geschwister. Und wenn 2014 unser Ziel sein soll, das neue Jerusalem zu erreichen, dann kann doch 2013, 2012 und davor und so gar nicht mehr so zwicken, oder? Kann die Ungerechtigkeit so groß sein, dass ich nicht mehr auf dieses Ziel hin will? Kann die Missstimmung in der Gemeinde, in der Familie, in der Arbeit oder wo wir es uns betreffen sind, so groß sein, dass ich nicht mehr auf das Ziel hin will? Fragen wir uns das überhaupt mal. Kann etwas zwischen Gott und mir stehen, dass das andere, was mich so bedrängt, belastet, so nahe geht, so groß sein kann, dass ich das Ziel aus den Augen verliere? Ich sage das Linde öfter, sie soll mich nicht predigen lassen. Ja, sie fragt mich immer, sage ich, mach das lieber nicht. Weil, Geschwister, das, was ich euch predige, gebt mir doch selbst nach. Wenn du mit zig Hunderten von Leuten zu tun hast, dann verändert man sich. Ich selbst an mir merke Veränderung. Wenn du auf dem Bau mit Ellenbogentechnik, und da geht es richtig hart zur Sache, das ist alles andere nur Spielchen, dann wirst du selbst ruppiger, wirst du selbst härter, wirst du selbst massiver. Fragt sie Elli, fragt sie Manfred, das ist so. Und die Praktiken werden immer lustiger. Und habe ich als Gerhard Herrmann noch das Ziel vor Augen? Ihr müsst nicht meinen, dass die Predigt nur für euch ist. Ich gebe es auf mich. Ich habe dasselbe Problem. Wir sitzen alle im selben Boot. Auch ich habe Probleme. Auch hier vorne steht ein Sünder.
Aber ich will wollen, ist unsere Ausrichtung, ist unser Wesen, unser Denken, unser Handeln noch auf dieses Ziel hin noch geprägt.
Matthäus Kapitel 5. Matthäus im 5. Kapitel, ab Vers 23. Matthäus Kapitel 5, ab Vers 23 steht: Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe vorher hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe dar. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Was sollen wir tun, wenn ich einen Menschen gegenüber Ärger empfinde oder einen anderen Menschen mir gegenüber? Soll ich warten, bis der andere kommt? Muss immer der andere zuerst kommen? Und die und der und das? Gott möchte, dass wir zuerst gehen. Oft ist es so, dass man den anderen als schuldig hält. Wenn also der Schuldige den ersten Schritt gehen soll, dann geht meist keiner. Praxis, oder? Kennen wir das? Aber wenn nach Gottes Plan auch der geht, der sich für unschuldig oder weniger schuldig hält, dann treffen sich beide in der Mitte und es kommt zur Versöhnung. Ist es so? Aber was, wenn wir zwei Dinge jetzt angeschaut haben, ist noch wichtig, um einen wahren Frieden zu finden, eine sogenannte Wiedergutmachung. In 4. Mose Kapitel 5, können wir es da lesen? Vers 6. Ab Vers 6 steht: Rede zu den Söhnen Israel, wenn ein Mann oder eine Frau irgendeinen von all den Sünden der Menschen tun, sodass sie eine Untreue gegen den Herrn begehen und dieser Mensch schuldig wird, dann sollen sie ihre Sünden bekennen, die sie gegen getan haben. Und der Schuldige soll seine Schuld erstatten nach ihrer vollen Summe und soll noch ein Fünftel davon hinzufügen und er dem geben, an den er schuldig geworden ist. Und wenn der andere Mann keinen Löser hat, dem die Schuld erstattet werden kann, dann gehört der erstattete Schuldbetrag dem Herrn zugunsten des Priesters, ebenso wie der Witter der Versöhnung, womit der Priester Sühnung für ihn erwirkt. Im Alten Testament war es geregelt. Was war der Fall? Wenn es möglich war, sollte ein Fünftel dazu tun und zurückerstatten. Und wenn es nicht mehr möglich war, war es für den Herrn. Können wir es auch sagen, wenn einer ein Problem hat, sagt, du musst nächstes Mal in der Gemeinde einen Geldbetrag abgeben in der Missionskasse, dann lass gut sein damit. Geht das auch? Warum nicht? Muss ich das Geld haben, wenn irgendwas zwickt oder zwackt? Oft sage ich Leuten, mich zu betrügen ist einfach. Wenn du viele Baustellen hast, von Ebersberg bis Landsberg, von Freising bis Bad Tölz, du kannst nicht überall gleichzeitig sein. Ist doch kein Problem, nicht? Da sage ich oft, aber kannst du den da oben betrügen? Da wachen manche einer auf. Auch wenn es Iraker ist und Allah glaubt. Allah kann man nicht betrügen. Sag ich, und jetzt? Es gibt Dinge in der Vergangenheit, die nicht mehr zu bereinigen sind. Da können wir noch Gottes Vergebung in Anspruch nehmen. Und mit dem festen Vorsatz, das Falsche nie wieder zu tun. In die Zukunft gehen. Wichtig ist aber, dass wir Gott gegenüber ganz ehrlich sind und nicht vor Wiedergutmachungen zurückstecken, nur weil sie teuer und aufwendig sind. Letztlich kann nur Gott im Einzelfall sagen, was angebracht und notwendig ist. Möchtest du und ich unsere Vergangenheit von Gott bereinigen lassen? Ich habe angefangen mit der Sünderin. Da war ganz eindeutig klar, sie ist fremdgegangen, war damals Exodus. Normalerweise hätte sie gesteinigt werden müssen. Wenn wir so gesetzestreu leben wollen und immer nur Gesetz und Gesetz und Gesetz, dann hätte sie damals sterben müssen. Aber der Herr hat etwas getan, was viel schlimmer für sie war. Wenn sie tot gewesen wäre, wäre es erledigt gewesen. Aber es gibt so einen Spruch, eine Katze lässt das Mausen nicht. Wenn du etwas gewöhnt bist, dann würdest du lieber oft sagen, lieber würde ich sterben, bevor ich es nicht mehr tun darf. Aber weißt du, wie schwierig ist, wenn du etwas, eine Lieblingssünde über Jahrzehnte machst, über Jahre hinweg, über Monate, über Wochen, über Tage machst und du sollst es nicht mehr tun? Weißt du, wie das zwickt? Weißt du, wie das... Lieber vergehen, davonlaufen oder was immer ist, als das nicht mehr zu tun. Und für sie, die Sünderin, war das viel schwieriger, als zu sterben, es nicht mehr zu tun. Auf direkte Ansage von Jesus Christus. Und so lass uns auch 2014, und deshalb, Geschwister, verzeiht, wenn da drin was steht, was auch nicht ganz richtig ist, mit wo die Kinder sein werden, im Himmel und so weiter, das haben die damals nicht gewusst. Oder nicht erkannt, muss man sagen. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, zu erkennen, dass eine Person bereit war, in den Tod zu gehen, für den Glauben einzugestehen, mag kommen, was es wolle. Und da frage ich mich selber, wäre ich bereit, für den Herrn einzustehen, mag kommen, was es wolle. Das ist eine Frage. Wir wissen nicht, wie wir reagieren. Ist okay so. Und für mich auch keine angstmachende Botschaft nicht. Sondern für mich ist es Realität. Und wisst ihr, wie schön es ist, vorbereitet zu sein, im Herrn voranzugehen. Und deshalb möchte ich noch zum Schluss sagen, lasst uns doch gegenseitig ermuntern, ob wir uns in Starnberg treffen zum Daniel-Seminar oder unsere persönliche Andacht machen oder Gemeinde. Und für 2014 hat die Gemeinde Wolfratshausen noch das Anliegen, eine Gemeinde neu zu gründen in Starnberg? Haben wir noch einen Vorsatz, Missionsarbeit zu machen? Wo ich weggeflogen bin, das erste Jahr mit dem Sohn, habe ich ein kleines Büchlein im Flughafen München liegen gelassen. Zwischen die Sitze. Habe mich dann woanders hingesetzt und habe ein bisschen geachtet. Stellt euch vor, es haben sogar junge Kerle das Buch genommen, hineingeschaut, aber wieder liegen gelassen. Wir wissen oft nicht, wie die Wege eines Schrifttums, eines Büchleins oder ob du diese, einen Kloflyer von draußen hast, um etwas, auch wenn er nur so klein ist wie das hier, ja, wenn du nur so einen kleinen, no, tief, nein, was Kleines hast, um hier zu verteilen. Sind wir bereit dazu? Nur was Kleines, einfach liegen lassen. Man weiß nicht, wie der Weg geht. Selbst wenn der Müllmann es sieht. Aber was geben wir oft Geld aus? Mag's Essen 20, 40 Euro kosten, kein Problem. Wie viele Bücher könnte man dafür besorgen? Sind wir bereit dazu? Und einfach da, wenn du wegfliegst, was liegen lassen, wenn du Bahn fährst. Wer weiß, wie der Weg geht, Geschwister. Nehmt uns das doch an, dass wir in dem heutigen, schon schwierigen Thema Bereinigung der Vergangenheit auch dazugehört, durchzustarten. Dazu gehört, voranzugehen. Wie schön wäre es, wenn wir uns alle, die wir uns hier in dem Raum befinden, auf der neuen Erde uns die Hand geben könnten. Uns begrüßen könnten auf der neuen Erde, in Jerusalem, uns gegenseitig sagen, meise Schädi wiederzusehen, wunderbar und schön war's und nett ist es. Sind wir bereit dazu? Dann lasst uns heute doch ernst machen, da uns Gott uns hingestellt hat, im Glauben voranzugehen. Auf ein neues 2014, Gott mit uns. Amen.